Dann möchte ich uns weitergeben, und zwar heute zwei Predigtexte aus dieser Perikopenreihe, und zwar die beiden alttestamentlichen. Lesen wir zunächst Prediger 7, Vers 15. Das ist also unmittelbar der nächste Vers zu der heutigen Losung. Ich lese uns nochmal die Losung. An einem guten Tag sei guter Dinge und an einem bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Oder die Übersetzung, die der Losung zugrunde liegt. Freue dich, wenn du einen Glückstag hast und wenn du einen Unglückstag hast, dann denke daran, Gott schickt dir beide und du weißt nicht, was als nächstes kommt. Freu dich, wenn du einen Glückstag hast. Ich habe viele Jahre unter Depressionen gelitten. Und für mich war die schlimmste Zeit, wenn es mir gut ging. Weil ich wusste, es wird bald wieder schlimmer. Ich konnte also gute Tage überhaupt nicht genießen. Und der ruhigste Tag war, wenn es mir so richtig elend ging. Dann wusste ich, irgendwann wird es wieder ein bisschen besser. Das ist eine merkwürdige Sache, wenn man so lebt. Wie gesagt, ich habe also viele Jahre unter dieser Last zugebracht. Und eine Sache, die ich zu lernen hatte, war das, was heute uns als Losung gesagt ist. Freue dich, wenn du ein Glückstag hast. Frieden mit Gott hat genau damit zu tun, dass ich das, was Gutes ist, genießen kann. Das könnte man also, so zeigt sich Frieden mit Gott praktisch. Wenn wir mit ihm in Übereinstimmung sind, dann können wir Gutes genießen. Und wenn du einen Unglückstag hast, denke daran, Gott schickt dir weiter. Es gibt in unserem Leben zwingend nicht nur Glückstage, sondern auch schwierige Tage. Wir haben jetzt eben im Konfirmandenunterricht gerade die Geschichten von Isaak vor uns. Und das war ein Glückspilz. Den war im Gegensatz zu seinem Vater und zu seinen Söhnen eigentlich alles in die Wiege gelegt. Sein Vater gibt ihm alles, was er hat. Er schickt die anderen, die Nachgeborenen. Er hat den vor ihm geborenen Halbbruder schon weggeschickt und er hat auch alle Nachgeborenen, 6 Brüder, die Abraham mit Ketura hat, weggeschickt. Und gab dem Isaak alles. Er war ein Mensch, der hatte mehr Glückstage als Unglückstage. Ja, am Ende ist er blind geworden und von ihm favorisierte Sohn hat eben nicht das Erbe gekriegt, sondern der, den die Mutter mehr im Blick hatte, den Zweitgeborenen. Aber ansonsten war das ein Mensch, dem vieles gelungen ist. Er hatte mal Streit mit fremden Hirten und er hatte seine Frau mal genauso verleugnet wie schon vorher sein Vater. Also auch jemand, der viel Glück hat, hat mal schwierige Tage. Wenn wir solche sind, die nicht so ein durchgängig glückliches Leben haben sollten, wie Isaak, denn Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und unterschiedlicher wie diese drei Personen kann man sich Schicksale von Menschen kaum vorstellen. Bringt uns nämlich zu dieser Tatsache, dass wir auch innerhalb einer Familie oder einer Generationsfolge Individuen sind und nicht nur ein Recht, sondern eine Verantwortung haben, unsere Bestimmung entsprechend zu leben. Die wird sich immer unterscheiden von der unserer Eltern und von der unserer Kinder und von der unserer Geschwister. mitten in diesen Herausforderungen sollen wir bedenken, dass alles von Gott kommt. Und dass wir nicht wissen, was als nächstes kommt. Das finde ich eine große Herausforderung. Aber wenn der Prediger, immerhin der Sohn Davids, dem diese Verheißung, von der wir gerade gehört haben, gegolten haben, dass Gott nämlich dem David ein ewiges Haus bauen wird und dass, wenn selbst seine Nachkommen sündigen, sie von Gott selber in die Zucht genommen werden. Das hat Gott ja gemacht, nicht nur mit Salomo, sondern mit dessen Nachkommen, und hat sich trotzdem an sein Versprechen gehalten. Dann wissen wir, dass dieser Mann mehr Einblick in das Tun Gottes hatte als die meisten anderen Menschen. Der rät uns eben: Genieße die guten Tage, bedenke, welche Schwierige hast, dass sie ebenfalls von Gott kommen. Und lass dich für die Zukunft überraschen. Was sagt dieser letzte Vers? Diesen hat Gott geschaffen, jeden, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Das heißt, rechnen wir immer mit dem Unvorhergesehenen, aber unter der Güte Gottes.
Ich dachte, wir sollen Einsichten in die Zeit, also in den
in die Zeit haben, richtig? Richtig, das ist wahr, aber ich will das genau deswegen, dass zu einem prophetischen Leben oder zu einem geheiligten Leben gehört, dass wir Einsicht in die Zeit haben sollen, bedeutet das nicht, dass wir jeden vor uns liegenden Schritt kennen können. Haben wir heute auch gerade gesehen. Dem Abraham sagt Gott, geh in das Land Moria, auf den Berg, den ich dir zeigen werde. Er sagt ihm nicht, welchen Berg. Also nicht auf den Berg, den ich dir sagen will. Und wir lesen dann weiter, dass Abraham seine Augen aufhob, das heißt, er sah den Berg. Das hat mich erinnert, dass Gott ihn ja vorher schon trainiert hatte. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Jahrzehnte später, als es dann wirklich um alles geht, nämlich um das echte Vertrauen, auch in schwierigen Fällen, hatte Abraham schon Erfahrung gesammelt, wie er von diesem Gott geführt wurde. Und die Beziehung dieser beiden vertieft sich auch unter diesem schwierigen Tag. Denn der Tag der Opferung Isaaks war kein Glückstag. Hinterher hat er sich dazu herausgestellt, weil das Opfer wirklich schon bereitet war. Aber das war im Vorfeld nicht zu sehen. Und das, denke ich, müssen wir wissen, dass wenn wir auch Einblick in die Zeiten haben, das nicht bedeutet, dass wir über jeden Schritt im Vorfeld informiert werden, sondern dass wir immer Schritte des Vertrauens gehen müssen. Und dann lasst uns einmal diese beiden Texte angucken, was die uns dazu sagen. Das sind die nächsten beiden Verse. Das alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, den wer Gott fürchtet, den geh ihm ein. Ich finde das schon sehr herausfordernd. Da ist ein Gerechter, der in seiner Gerechtigkeit zugrunde liegt. Warum? Das sind ja die Fragen, die man Gott immer stellt. Wie kann Gott das zulassen? Eine dieser typischen Fragen. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Warum richtet Gott ihn? Diese beiden Herausforderungen werden sich nicht auflösen lassen. Nicht in der Weise, dass wir sagen können, jetzt habe ich verstanden, warum Gott den Herrn Vogt am Leben lässt. Mal als ein Beispiel zu sagen. Und jemand Nettes stirbt vor der Zeit. Diese Herausforderung kriegen wir nicht aufgelöst. Da kann man manche sagen, für mich ist tatsächlich im Laufe meines schon etwas längeren Lebens die eine oder andere Sache deutlicher geworden. Als Beispiel. Meine Oma ist vergleichsweise früh gestorben. Mit 56 Jahren an einem Herzversagen. Die hatte ein schwieriges Leben vor. Die hatte ganz früh ihren Vater verloren. Die hatte nur ein einziges Kind, weil sie sehr früh an Krebs erkrankt ist und nach Brustkrebs auf einer Seite, dann sich das später auf der zweiten Seite entwickelt hat und als drittes noch im Unterleib. Und dann am Ende dieser ganzen Behandlung war sie krank und ist relativ früh gestorben. Das war eine traurige Sache. Aber das hat sich relativiert, weil wenige Jahre später dann ihre einzige Tochter auch gestorben ist. Ich denke nicht, dass meine Oma das verkraftet hätte. Die hatte ein kaputtes Herz und das wäre gebrochen. Im Nachhinein sieht man solche Dinge anders. Gnädig. Aufgenommen. Dann mit dem Blick Gottes Dinge zu sehen. Das ist eine dieser Kleinigkeiten, die ich im Laufe des Lebens zu lernen hatte. Das ist eine schwierige Frage, trotz alledem. Da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Psalm 73. Wenig fehlt und ich erwarte mich. Denn ich sah, dass der Gottlose seine Tage verlängert. Bis ich hineinging in die Heiligtümer ihr Ende gewahrt. Das ist ein, da wird vorneweg beschrieben, wie gut es denen geht und dass sie kein Übel haben und dass sie fett leben und nicht mal krank sind. Aber das Ende, das Asaf dort wahrnimmt, relativiert dieses Wohlergehen. Und dann richtet er sein Herz wieder auf Gott aus. Ihr Lieben, das sagt gerade den jungen Leuten, ihr werdet nicht herausgenommen werden an solchen Herausforderungen. Ich denke wirklich, jeder, vor allem jeder Gläubige, wird im Laufe seines Lebens vor solchen Fragen stehen, die sich zunächst in diesem Moment nicht lösen lassen. Da kann man fragen, wie kann euer Onkel, der Älteste, der wichtigste Schutz für die Familie, wie kann Gott zulassen, dass ausgerechnet der auf seine bestialische Weise geschlachtet worden ist? Wie kann es sein, dass bis heute seine Witwe und seine Tochter unterwegs auf der Flucht hängen geblieben sind? Dann noch keine Antwort. Dann noch keine Antwort. Und mit solchen Herausforderungen müssen wir leben. Und eine Lehre aus diesem ist: Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise. Warum? Ist Gerechtigkeit und Weisheit nicht das, was wir erstreben sollen?
Es ist keine Weil man sonst nicht mehr genießen kann.
Bitte?
Weil man sonst nicht mehr genießen kann. Wenn man nur das Schlechte sieht.
Du kommst mit Pharisäen.
Allzu gerecht und allzu weise bedeutet, dass der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt. Dass der begrenzte Mensch, und das sind wir alle, sich selber in den Fahrwasser begibt, dass er alleine weiß, was gut ist und alleine weiß, was richtig ist und sich selber und sein Umfeld und die ganze Welt danach beurteilt. Und das kann nicht funktionieren. Deswegen, und das ist eine gnädige Sache, deswegen verschweigt die Bibel die Schwächen auch sämtlicher Glaubenshelden nicht. Und das muss uns entspannen. Wir Menschen werden Fehler machen. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen uns auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes verlassen. Und wir müssen uns darauf verlassen. Denn was keiner der Gutes tut, das auch nicht ein. Es ist ein Einziger. Jesus Christus, der Gericht. In ihn sind wir hineingepflanzt und in ihm leben und weben sind wir. Kein Mensch kriegt das so hin, dass er selber die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und immer gerecht ist in allem, was er tut. Und das hilft uns, ihr Lieben, weil wir, wenn wir uns dessen bewusst sind, auch mit den Schwächen anderer anders umgehen. Und auch anders umgehen müssen. Denn das ist das, was Jesus uns sagt. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Das geht nur, wenn wir, ich sage das mal so, entspannt mit unseren eigenen Schwächen umgehen können. Und das muss man lernen. Wir alle sind begrenzt und wir alle mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Das heißt, wir alle sind weder vollständig weise noch vollständig gerecht. Und wenn uns das klar ist, dann können wir auch mit der Dummheit und Ungerechtigkeit anderer etwas toleranter umgehen. Hoffe ich zumindest. Sollen wir. Warum? Weil das, was ich eben genannt habe, tolerant mit der Dummheit und Ungerechtigkeit anderer, ein Wort hat. Welches? Wer tolerant ist mit der Dummheit und Schwachheit anderer, ist barmherzig. Das ist eines der Wesenszüge Gottes, barmherzig und voll innigen Mitgefühls. Warum hat Jesus die Schwachheiten der Schwachen erduldet? Damit er als treuer hoher Priester uns zu vertreten vermag. Er kennt diese Schwachheit des Volkes. Er weiß, was Hunger ist. Und er weiß, was es bedeutet, hungernd in Versuchung geführt zu werden. Er hat es selber durch. Er hat es nicht durch, damit er uns ein Beispiel gibt. Er hat es durch, damit er Mitleid mit uns hat und sich für uns einsetzt. Dass wir nicht über unsere Grenzen hinaus versucht werden. Das finde ich gnädig, außergewöhnlich gnädig. Das ist das Wesen der praktischen Liebe Gottes und das ist das Wesen der Liebe Gottes, was er durch uns anderen weitergeben will. Wirklich. Wir werden nur dann einen vollmächtigen Dienst tun können, wenn wir uns der Schwachheit anderer Geschwister oder anderer Menschen mit einer gottgemäßen Weise annehmen. Und das heißt nicht richtend, sondern rettend. Und es bleibt eine Herausforderung, Und dazu, finde ich, kann uns dieser heutige Text helfen. Weil zu diesem sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest, dann fragt man sich, wie kann man sich durch zu viel Weisheit zugrunde richten? Natürlich durch Pinschüligkeit, weil wenn jemand so herausragend sich stellt, zieht er immer den Hass anderer auf sich. Und damit kann man sich eben tatsächlich auch zugrunde richten.
Naja, und man sieht auch selbst seine Sünden nicht mehr, ne? Wenn man denkt, man ist in einem perfekt.
Aber dagegen steht, sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit ihr nicht schlürft vor deiner Zeit. Sich vor dem einen zu hüten, schützt nicht automatisch vor dem anderen. Beides im Extrem ist verderblich. Zugrunde richten und vor der Zeit sterben ist letzten Endes dasselbe. Sowohl das Überpenible als auch das Gesetzlose führen beides ins Verderben. Ja, dann kann man sagen, das ist doch nicht möglich, dass Gott uns hier zum Durchschnitt machen will. Zum schwachen Mittelmaß. Ich denke nicht, dass es darum geht, schwaches Mittelmaß zu sein. Aber dass eine Ausgewogenheit in unserer Lebensführung uns kennzeichnen sollte, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen. Dass man nicht nach beiden Seiten offen ist, sondern beide Seiten ernst nimmt. Sowohl Gerechtigkeit als auch Ungerechtigkeit. Sowohl Weisheit als auch fehlende Gottesfurcht. Ich finde das herausfordernd, weil es heißt, sei nicht allzu gottlos. Heißt, das kann ein bisschen gottlos kann man sein.
Schützen kann, Fehler zu machen, das hast du ja vorhin auch nochmal gesagt. Wir alle machen Fehler und wir werden auch immer wieder Fehler machen, weil wir nicht perfekt sind.
Wir werden Fehler machen, das ist ja. Ich will das nochmal mit einer etwas genaueren Übersetzung sehen. Also, es heißt wirklich, sei nicht viel gottlos. Übermäßig gottlos. Berlin, wir werden einfach Tage haben, da sind wir gottlos. Nicht in der Hinsicht, dass wir uns gegen ihn stellen. Das ist dort nicht gemeint. Das hat eher mit Torheit zu tun. Sondern, dass wir einfach aus uns selber rausleben. Sind wir alles so geistgeleitete Leute, dass wir im Wachen und im Schlafen uns immer nur an das halten, was Gott uns sagt?
Das ist ja auch situationsbedingt. Wenn man mal genervt ist, dann reagiert man mal über.
Genau. Genau. Und das ist persönlich verwerflich. Das ist Schwachheit. Und Gott sieht darüber weg. Guck mal. Ich gebe das kleine Beispiel. Da ist das kleine Kind, das während wir Gott preisen, vom Papa verlangt, hilf mir. Ja, alle haben das gehört. Was sind wir denn anders als kleine Kinder im Reich Gottes? Wie oft nerven wir andere, indem wir unser eigenes von Gott fordern? Wenn dann diese anderen nicht wenigstens so viel Toleranz haben, wie sollen wir es miteinander aushalten? Versteht ihr, dass es gibt immer etwas hinter dem, was offensichtlich oder augenscheinlich ist. Es gibt Wachstumsprozesse, es gibt Verhaltensschwäche, es gibt Unreife. Und wenn wir das nicht miteinander aushalten, wie sollte uns dann zu helfen sein? Das ist alles durch Gottes Barmherzigkeit gedeckt. Und deswegen heißt es zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 12, wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit, nicht genervt. Versteht ihr? Barmherzigkeit als Ausdruck des Wesens Gottes soll bei uns mit Freude gepaart sein und nicht Augen verdrehen und muss ich gerade wieder aushalten, jetzt muss ich barmherzig sein. Das geschieht dann, wenn wir die Ansprüche zu hoch setzen. Wenn wir eingedenk sind, dass wir alle Fleisch sind, dass wir alle Fehler machen, dass wir alle schlechte Tage haben, alle mal Faxentage haben, dann kann man barmherzig miteinander umgehen. Wenn das nicht der Fall ist, sind wir mit nur perfekten Verhalten uns gegenseitig nerven, weil das Heuchelei ist, dann ermangeln wir des Ruhms, den wir bei Gott haben sollen. Und dazu kommt ein zweiter Text. Und vielleicht hilft uns der, um das noch besser zu verstehen, was uns dieser heutige Sonntag sagen wird. Da schauen wir bitte einmal in den Propheten Jeremia Kapitel 9. Da ist der Predigttext für heute, Vers 22 und 23. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr.
Also eigentlich derjenige, der sollte sein, ist auch, oder wie?
Jeremia. Also nochmal Jeremia 9. Verse 22 und 23.
Ja, 23 und 20.
Bitte?
Okay.
Ich finde das außergewöhnlich, dass mitten in einem Kapitel des Gerichts zwei solche Verse hineingepackt sind. Und ich denke, erst dadurch ist der Bezug so richtig verständlich. Wir gucken einmal ein Stückchen zuvor. Da ist dieser Jammer gleich vom ersten Vers an. Ein jeder rühmt sich vor seinem Freund und traue auch seinem Bruder nicht, denn ein Bruder überlässt den anderen, ein Freund verleumdet den anderen, ein Freund täuscht den anderen, sie reden kein wahres Wort, sie haben ihre Zunge an das Lügen gewöhnt, sie frieren. Es ist ihnen leid umzukehren. Darum spricht der Herr, sie, ich will sie schmelzen und prüfen. Und dann die Klage, ich will über die Berge weinen und heulen. Und dann geht es hinten weiter. Ich will sie unter die Völker zerstreuen, Vers 15. So spricht der Herr, gibt Acht und bestellt Klageweiber, dass sie ihre Töchter lehren. Also jetzt 19. Hört die Frauen des Herrn Wort und nehmt zu Ohren die Rede meines Mundes, lehrt eure Töchter klagen. Und dann geht es wieder weiter, Vers 24 oder 25, je nachdem, nach Zählung. Sie, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich heimsuchen werde alle die Beschnittenen, Unbeschnittenen. Und ganz Israel hat ein unbeschnittenes Herz.
Mitten in diesen Gerichtsklagen kommen diese beiden merkwürdigen Verse.
Und ich verstehe das so, dass dieses Gericht nicht nur damals über die Erde ging, sondern auch jetzt wieder eine Zeit des Gerichts ist. Und wenn wir mal zurückgucken, es gibt kaum eine Zeit, wo nicht Gottes Gerichte über die Erde gehen und wo Klage und Leid als Folge dieser beständigen Abkehr von Gott irgendwo auf der Erde zu finden sind. Und mitten da drinnen ist immer das Volk Gottes in der besonderen Versuchung zu sagen, Gott sei Dank, mich trifft das nicht, ich bin ja gerecht. Wir können das in der gesamten Geschichte des Volkes Gottes sehen. Selten ist das Herz der Gläubigen voller Erbarmen. Wenn wir einmal nur als Beispiel in das Buch der Richter gucken, da lesen wir von einer Heimsuchung Gottes nach der anderen. Und immer heißt es, wenn es dem Volk schlecht genug geht, dann schrien sie zu Herrn und er erweckte ihnen den Retter. Da fragt man sich, warum haben sie im Laufe der Generationen oder der Jahrhunderte nicht gelernt, einmal einzustehen für dann einmal den Herrn zu suchen. Solche Zeichen kommen später bei dem König, bei einzelnen Königen, Josaphat. So, da gibt es solche Fußbewegungen. Aber immer sonst hat man so diese Besonderheit, es gibt ein paar abgesonderte, ein Überrest, dessen Gott sich erbarmt. Aber kaum einmal bewegt dieser Überrest das Volk zu Buße. Und ich fürchte, dass der Grund darin liegt, dass die Weisen die Tendenz haben zu sagen, na Gott sei Dank, mich erreicht es ja nicht. Dass die Reichen sagen, naja, ich gehöre zu den Gesegneten, weil ich immer den Zehnten gegeben habe. Warum sollte ich jetzt teilen? Dass die Starken sagen, hättest du dich doch immer auf den Herrn verlassen, dann wird es dir nicht so übel gehen, dann geht es dir wenigstens wie mir. Und das missfällt Gott. Warum? Weil er ein anderes Sinn hat. Ihn zu kennen bedeutet, dass er der Herr ist, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit auf der Erde übt. Das gefällt ihm. Wem solches gefällt mir, spricht der Herr, ich meine nicht, es gefällt ihm, Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit zu üben, sondern es gefällt ihm, wenn jemand ihn kennt. Es gefällt Gott, wenn jemand ihn kennt. Ich sage das mal so, als Vater. Es gefällt mir, wenn Kinder, meine Kinder, die Gemeinschaft mit mir suchen. Das ist ein schwaches Abbild dessen, was Gott gefällt. Es gefällt Gott, wenn wir verstanden haben oder wenn wir verstehen lernen, wie er selber funktioniert. Und wenn es heißt, dass er Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit auf der Erde übt, was bedeutet das denn in dem Zusammenhang?
Ich glaube, wir sollen es auch tun. Seine Souveränität anerkennen.
Daran habe ich gedacht. Vor allem, dass Weisheit, Stärke und Reichtum aus Gottes Barmherzigkeit wachsen. Es ist sein Erbarmen, dass wir noch nicht gar aus sind. Es ist, also, was wir gesagt haben, unsere Stärke ist nicht wegen unserer Qualitäten, sondern wegen Gottes Barmherzigkeit. Das soll uns bewusst sein. Das hält uns in dieser engen Gemeinschaft mit ihm. Und das hält unser Herz offen gegenüber anderen. Wenn uns bewusst ist, dass auch die Stärken in uns Segnungen Gottes sind und nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen sind, dann steht unsere Stärke, unser Reichtum und unsere Weisheit Gott nicht mehr entgegen, sondern arbeitet mit ihm zusammen. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Weil, ihr kennt diesen Spruch von mir, nicht unsere Sünden das größte Problem sind, sondern unsere starken Seiten. Das Gute ist der größte Feind des Besten. Das Schlechte wollen wir alle loslassen. Das Gute wollen wir alle festhalten. Und es wird in vielen Gemeinden gelehrt, dass man das Gute kultivieren soll. Aber Christus hat am Kreuz gelitten für unsere Sünden im Fleisch. Das heißt also, Sünden sind nicht nur Lügen und die Dinge, die uns in der Gebote genannt werden, sondern genauso Stolz, Neid und das, was eigentlich in dieser Welt kultiviert wird. Geld, solche Sachen. Erst wenn uns bewusst ist, dass alles Gute, was wir haben, aus der Barmherzigkeit Gottes gewachsen ist, werden wir sein wie Hiob, der dann, wenn Gott das wegnimmt, wenn nämlich seine Gerichte über die Erde gehen, die nichts mit Hiob zu tun haben, sondern die ein Gericht über den Satan waren. Erst dann kann man bezeugen, der hat gegeben, der hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Dann werden wir Leute sein, die auch in den Schwierigkeiten wachsen. Und das ist ein wichtiger Punkt und dafür bin ich dankbar, über diese Kombination dieser Texte. Dass wir sehen können, dass, Schwierigkeiten eben auch dem Herzen Gottes entspringen, damit wir in ihnen gestärkt, gegründet, gewurzelt und mit ihm enger verbunden werden. Und wenn wir hier lesen, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit gibt. Barmherzigkeit ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist die Zuwendung Gottes. Gleichzeitig und parallel gibt er Recht. Er segnet, die sein Volk segnen. Er lässt den Fluch im Hause dessen wohnen, der Unrecht tut. Ja, das ist das Recht Gottes. Und Gerechtigkeit, das heißt die Wiederherstellung, das ist auch die Rache üben Gottes. Das alles läuft parallel. Wenn wir heute sehen, dass sich Gericht Gottes vollzieht an Russland, an der Ukraine und an den europäischen Völkern, dann ist das mitten im Handeln Gottes. Da kann man nicht sagen, ich bin stark, mich wird es nicht treffen. Ich bin reich, was sollte das mich nagen? Und ich bin klug genug, um diesen ganzen Scheiß nicht an mich herankommen zu lassen. Das können wir nicht sagen. Wir können nur mitten in diesem Gericht Gottes die Gemeinschaft mit ihm vertiefen zu suchen. Dann werde ich wissen, wie ich mich in diesen Zeiten zu verhalten habe. Und zwar Schritt für Schritt, Situation für Situation. Und dazu bitte ich, dass Gott uns bewahrt und segnet und stärkt und weiter wachsen lässt. Amen. Amen.